Ein kühler Wind wehte in Chinatown, als Kane und der Ehrwürdige sich am Abend desselben Tages wieder einmal in Lucys Keller einfanden, um gemeinsam in dem Bändchen mit den handgeschriebenen Gedichten zu lesen. Diesmal allerdings waren noch mehr Personen anwesend: Leah, Peter und T. Die beiden älteren Apotheker hatten die Jüngeren zum Qigong regelmäßig einbestellt, was an sich schon ungewöhnlich war, und nun wollten sie ihnen zuvor auch noch etwas vorlesen. Diese Ankündigung zeitigte höchst unterschiedliche Wirkungen. Leah war neugierig, Peter nervös und T beinahe panisch, denn sie ahnte, was kommen konnte. Peter trat der jungen Heilerin fast auf den Fuß, als er einen weiteren Schritt auf die beiden Apotheker zulief und ungeduldig fragte: »Wann geht's denn nun endlich los?« T bemerkte aus dem Augenwinkel, dass Leah seinen Arm fasste, um ihn zu beruhigen. Dann fiel ihr noch etwas anderes auf. Nervös fragte die Schülerin des Shaolin: »Wo ist Ming Li? Normalerweise übt sie mit uns gemeinsam.« Kane zischte ungewohnt scharf: »Still! Bei Zeiten werdet ihr alles erfahren.« Der Uralte sagte feierlich: »Es ist Zeit, dass wir fünf gemeinsam uns hier üben. Zuvor aber noch etwas Wichtiges. Hört zu. Stell dir einen kleinen grauen Wolf vor, mit struppigem Fell und in den Wind gestellter Nase. Kaum jemand zeigt Verständnis für den Wolf, aber dem, der ihn versteht, bleibt er ein Freund. Auch wenn man ihn fangen würde, bliebe er frei. Viele halten ihn für gefährlich. Ob er wohl manchmal vor sich selbst Angst hat? Ein Wolf im Zoo, ein Wolf im Wald. Ein Wolf vor einer Wand, ein Wolf ist frei. Beide denken, beide leben, beide träumen. Der eine liebt alles, was ihn umgibt. Der andere kann seine Liebe nicht befreien. Sie sitzt in seinem Herzen, aber er kann sie nicht geben. Er ist nicht frei, so wenig wie sie. Der Blick auf das Schöne wird allzu oft abgelenkt. Er landet am Gitter. Zu viel Angst, zu viele Gitter. Vor dem Wolf, von dem Wolf, Gitter und Angst. Zu viel. Im Wald heilt die Angst und alles wird gut. Ein Wolf liebt das Leben. Ich hoffe, er kommt frei.« T zitterte, denn natürlich hatte sie ihr Gedichtbändchen längst erkannt. Ein Seitenblick auf Peter zeigte deutlich, dass er, im Gegensatz zu ihr, nichts damit anzufangen wusste. In der Tat kommentierte er: »Ein Kindergedicht, na und?« Es war offensichtlich, dass er den Zusammenhang nicht erkannt, die passende Schlussfolgerung nicht gezogen hatte. Einen Moment lang war es still, dann gewahrte T, dass Leah den jungen Kane mit einem entschuldigenden Schulterzucken zur Treppe zog und die Tür hinter ihnen schloss. Ihr schien etwas Entscheidendes aufgefallen zu sein. Außerhalb des Blickfeldes der beiden Shambhala-Meister und der Shaolin-Schülerin fühlte Leah sich sicher genug, um Peter ihre Gedanken anzuvertrauen. »In dem Gedicht geht es um zwei äußerlich gleiche Wesen, die durch ihre Umgebung entweder glücklich oder unglücklich gemacht werden«, flüsterte sie eindringlich. »Ach was«, replizierte Peter ungehalten, aber Leah ließ sich nicht beirren. »Einer von ihnen hinter Gittern. Das könnte eine Anspielung auf den Täter sein, der ursprünglich frei, wenn auch unverstanden war, und jetzt gefangen ist.«
»Das ist er eben noch nicht.«
»Scht! Doch nur symbolisch. Der Wolf. Homo homini lupus. Das ist eine Allegorie. Sie wollen uns auf die Spur des Täters locken. Ich meine, die des Wolfes.«
»Wolfes?«
wiederholte Peter verächtlich.
»Ja, wir sollen hier etwas begreifen. Jedenfalls ist es bestimmt keine Kritik an der Wolfsrudelhaltung im Zoo. Es gibt eine individuelle Meinung wieder.« »Glaubst du, dein Vater hat das Gedicht verfasst?«, fragte sie, jetzt plötzlich atemlos.
»Ich denke nicht«, antwortete er verächtlich. Dann verstummte er, in Gedanken versinkend. War der Verfasser der Täter? Wer war er? Oder sie? Und handelte es sich tatsächlich um ein Kind? Oder war der Autor infantil veranlagt, durch Psychose wieder zum Kind geworden oder senil? Es gab Dutzende von Möglichkeiten. Vielleicht war die naheliegendste Lösung, dass das Gedicht bereits vor langer Zeit von einem Kind geschrieben worden war und sein Vater und der Alte es jetzt benutzten, um sie auf eine bestimmte Spur zu lenken. Es wurmte Peter, dass die zwei mitunter die einfachsten Dinge nicht gerade heraussagten, sondern umständlichste Wege einschlugen, damit man sie verstand.
Wie Lia wenige Minuten zuvor, bat schließlich auch Ti die beiden Schambala-Meister, sie zu entschuldigen, nahm das Buch, das Lucia auf dem Deckel der Feuergrape niedergelegt hatte, und trug es zum Schrank am anderen Ende des Raumes. Lucy und Kane standen einen Augenblick lang allein beisammen. »Sie hat ein großes Problem«, sagte Lucy unverhohlen, aber respektvoll. »Ich weiß«, erwiderte Kane besorgt. »Aber ich weiß nicht, wohin sie sich davon leiten lassen wird. Wir dürfen uns nicht zu sehr verstricken. Wir müssen abwarten, was geschieht.« »Es fällt dir schwer«, diagnostizierte der Alte. Kane nickte. »Verhaftung«, fuhr der Ehrwürdige fort, »ist ein Rückschritt.« Er sprach vom Hängenbleiben an irdischen Gütern mit dem üblichen buddhistischen Ausdruck und erkannte die Doppeldeutigkeit seiner Worte nicht. Oder wollte sie nicht erkennen? »Sag mir, Kwai Chang Kane, hast du die Reaktionen deines Sohnes und seiner Freundin beobachtet, als ich diese Zeilen vorlas?« »Das habe ich«, nickte Kane. »Gut«, erwiderte Lucy. Dann wechselte er unvermittelt das Thema. »Auch dein Sohn hat ein Problem. Peter braucht eine Frau, die sein geistiger Zwilling ist, sein Spiegelbild. Sie muss vieles mit ihm gemeinsam haben, aber noch mehr muss sie mit ihm teilen können. Eine Frau, die sein Herz heilt.« »Wie wir sehen, hat er eine Frau«, sagte Kane unbestimmt und lächelte wohlwollend in Richtung Tür, hinter der er Lia und Peter spürte. T stand noch immer im Hintergrund in Hörweite, nahe dem Eingang und im Radius von Kanes Blickwinkel, aber die beiden Männer nahmen es in Kauf. Lucy wiederholte, »Er braucht eine Frau, die sein Herz heilt. Hoffen wir, dass die Dame das kann, sein Herz heilen. Immerhin ist sie ja dafür ausgebildet.« »Vergib mir, dass ich dir widerspreche, aber das muss er selbst leisten. Niemand kann das Herz eines Menschen zum Heil führen, mit Ausnahme desjenigen selbst.« Diese Worte, die gedämpft das Ohr der jungen Heilerin erreichten, lösten wie üblich einen inneren Sturm von Überlegungen aus, um buddhistisches und christliches Gedankengut gegeneinander abzuwägen. In Tees Kopf schwirrten die Gedanken, Schlagworte aus dem Studium, aus der Klostergruppe, aus ihren eigenen Fragestellungen schossen durch ihr Bewusstsein. Heil werden, Erlösung, Selbsterlösung, Erlösung durch Gott, Selbsterlösung, erlöst werden, Selbsterlösung, freigekauft sein. Beides? Verwirrt ging sie die wenigen Schritte durch den Raum zurück zu den beiden älteren Männern, die auf ihre je eigene Art eine so stark beruhigende Wirkung auf sie ausübten. In diesem Moment kam, was T augenblicklich wieder das Blut in den Kopf schießen ließ, auch Peter zurück an den Ort des Geschehens, Lias Arme mit den seinen verschränkt. Von der Ruhe, die normalerweise vor den Qigong-Übungen herrschte, war nichts zu spüren. Peter bemerkte suffisant, »Ganz offensichtlich wolltet ihr mir eine Lektion in Bezug auf diese Priestermorde erteilen. Das heißt also, dass sie euch doch nicht gleichgültig sind?« »Gleichgültig? Wie kommst du darauf?« fragte Lucy, ehrlich erstaunt. Auch Kane sah verwirrt rein. Tiefe harte angespannt. »Würde Peter sie offen anklagen?« »Nun, bislang habe ich von euch keine Hinweise erhalten, obwohl ihr zu den wenigen Menschen in Chinatown gehört, denen alles Wichtige zugetragen wird. Und die praktisch jeden Einwohner kennen. Anscheinend ist euch wichtiger, dass der Täter auf freiem Fuß bleibt oder wieder auf selbigen kommt, als dass er verhaftet wird. Zumindest, wenn ich das Gedicht von vorhin richtig deute.« »Vielleicht tust du das«, versetzte Lucy. »Wir wissen es nicht. Wir haben es nicht geschrieben.« Tee empfand Dankbarkeit dafür, dass der alte Apotheker sie bei diesem Satz nicht ansah. Sie war überzeugt davon, dass er von ihrer Urheberschaft wusste. Irgendwie musste das Buch schließlich in diesen Kellerraum gelangt sein, nachdem es... Wo eigentlich hatte sie es zuletzt gesehen? Bei Paddy? Der Alte fuhr fort. »Außerdem, im Gedicht ist der Wolf bereits gefangen. Es geht also wohl eher um seine geistige Verfassung als um seine Verhaftung.« Wieder diese Doppeldeutigkeit, nur ergab sie diesmal keinen Sinn. Der Polizist schnaubte. »Ach, egal, lasst uns anfangen und die Übungen hinter uns bringen.« »Peter, das ist keine angemessene Einstellung«, wies sein Vater ihn zurecht. In beinahe demselben Moment fragte Lucy den Polizisten, »Muss man sich nicht auch um die Täter kümmern, um ihre Seelen?« »Das heißt aber nicht, dass sie nicht bestraft werden müssen«, protestierte der Cop. Diese Art von Psychomist ist viel zu leicht zu manipulieren. Zu viele Kapitalverbrecher sind auf diese Weise wieder auf freien Fuß gekommen. T wäre beinahe explodiert. Die innere Spannung schien sie zu zerreißen. Zu ihrer Erleichterung hielt Lia, die ehemalige Pastoralreferentin, offenbar den Zeitpunkt für gekommen, einzugreifen. Sicher, damit ist viel Schindluder getrieben worden und Irrtümer gibt es immer wieder. Aber ich meine, der Ehrwürdige hat recht. Die Seminarleiterin verbeugte sich kaum merklich. Man muss diesen Leuten ihre Würde lassen, die sie selbst sich und anderen zu nehmen versucht haben. Möglicherweise denken sie ja sogar, sie hätten jemandes Würde bewahrt. Man kann sich schließlich einiges vorstellen. Ein Grund mehr, sie weiterhin als Menschen zu betrachten. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass man dafür Menschen braucht, die das Gleichgewicht finden zwischen psychologischer Schulung und Intuition. Übrigens, was Psychologie angeht, damit kennt T sich aus. Sie kann hervorragend mit Worten manipulieren. Vor Jahren hat sie mal eine Erzählung geschrieben mit dem Titel Leonies Rosenbeet. Ts Kopf schnellte in die Höhe. Was sollte das? »Es ist eine sehr interessante Novelle. Du solltest sie lesen, Pete«, riet die Theologin. »Oh, Lia«, wehrte T ab, die sich jetzt wieder besseres Wissen geschmeichelt fühlte. Lucy jedoch reagierte auf unerwartete Weise. Seine Augen blickten plötzlich mahnend, sogar streng, als er zu allen dreien gleichermaßen sagte, »Ihr solltet aus all dem Schweren, das ihr erlebt habt, etwas lernen und wieder Verantwortung tragen.« Er nahm keine Rücksicht darauf, dass die Jüngeren einander verdutzt ansahen und zu verstehen versuchten, zu ergründen trachteten, was ihm bekannt war von diesem Schweren, sondern sprach nun gelassen einfach weiter. »Und jetzt kommt, wir wollen versuchen, Ruhe zu finden und uns im Umgang mit unserem Qi üben.« Mr. Paddy McDermott räusperte sich. »Sie haben sich sicher seit Stunden gefragt, ob hierher zu kommen nicht der größte Fehler Ihres Lebens sein könnte. Habe ich recht?« »Ich wüsste nicht, was Sie das angeht«, sagte Detective Jody Powell dienstbeflissen, im Bewusstsein der Tatsache, dass sie gegen ihren Willen von diesem Mann fasziniert war, der so viele Talente offen präsentierte und dennoch geheimnisvoll war. Er hatte sie durchschaut. Obwohl sie zu ihm gekommen war, weil sie ihn verdächtigte, fühlte sie eine ähnliche Geborgenheit wie in Kanes Anwesenheit. In sarkastischem Tonfall versetzte sie, »Aber denken Sie ruhig, was Sie wollen, Sie sind immerhin ein Genie.« Es blieb offen, ob sie damit seine Worte lächerlich machen oder widerwillig seine wissenschaftlichen Leistungen anerkennen wollte, aber für Paddy spielte diese Frage keine Rolle, denn er antwortete in einer völlig anderen gedanklichen Richtung. »Nicht ich bin das Genie, Detective. Larry ist es.« Jody ging darauf nicht ein. »Ihr Anruf war reichlich kryptisch, McDermott. Was wollen Sie nun eigentlich von mir?« Paddy drückte auf eine Reihe von Knöpfen an seinem tragbaren Tonstudio, das einen Großteil des Zimmers im Chandlers einnahm. Ein paar farbige LED-Leuchten erloschen, ein Lautsprecher seufzte. McDermott wandte sich wieder Jody zu und bedeutete ihr, Platz zu nehmen. »Ich will Ihnen etwas mitteilen«, sagte er und zündete ein Räucherstäbchen an. Kampfergeschwängerter Weihrauchduft begann langsam, aber stetig den Raum zu erfüllen. Die sonst so nüchterne, sachliche Stimme des Mathematikers nahm unvermutet einen suggestiven Tonfall an. »Larry, Sie nennen sie T, ist, ich meine, war, meine allerbeste Freundin. Mit ihr könnte man Pferde stehlen und sie würde es nicht verraten.« Er pausierte. »Sie ist es nicht gewesen«, resümierte er. »Sie hat keinen der Priester getötet. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wer der Schuldige ist oder ob es mehrere Täter gibt, aber sie war es definitiv nicht. In keinem der Fälle. Fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß. Ich kenne Larry einfach lange genug, um zu erkennen, wenn sie etwas auf dem Kerbholz hat.« »Nehmen wir für den Moment einmal an, dass Sie damit recht haben. Was können Sie mir sonst noch erzählen?« »Oh, einiges.« Paddy genoss den Moment. Michael Scalaney hatte der Polizei sicher so manches berichtet, aber alles konnte er nicht wissen. »Sie haben doch Mrs. G kennengelernt, oder?« »Flüchtig«, erwiderte Jody ausweichend. »TJ hatte sie nur im Vorbeigehen darüber informiert.« »Nun, dann machen wir's kurz. Erstens, Mrs. G's Tochter, F.A., ist Daniels illegitime Tochter. In der Gemeinde geht das lediglich gerüchteweise um, und derlei Gerede finden sie über praktisch jeden Priester meiner Kirche, aber in Daniels Fall zahlt das Bistum Alimente. Er hat seine Tochter anerkannt, weshalb Mrs. G aus seinem Haushalt in den von Robertson überwechselte, damit die Pfarrkinder nichts davon mitbekamen. Theoretisch hätte sie zu Ethelthorpe gehen müssen, weil der wesentlich älter war und damit unverfänglicher erschien. Nur hatte er schon eine Gehilfin und Robertson brauchte eine. Aber sie hatte Angst vor Daniels, weil er gewalttätig war, und diese Angst blieb ihr. Falls Sie sich fragen, woher ich davon weiß, machen Sie sich klar, dass Larry und ich im hiesigen Abschnitt unseres Studiums von Miss Kramer geistlich begleitet wurden. Natürlich hätte sie derlei pikante Informationen niemals offiziell herausgegeben, aber mit gewissen Gesprächstaktiken, Sie wissen schon, ich hab's erfahren. Und es war gut, dass ich am Ball geblieben bin, weil... Nun, nicht so wichtig. Jody bemerkte erstaunt die Mischung aus Besorgnis und Wut in seinem Blick und wusste, dieser Mann war zu allem fähig. Er kannte alle Emotionen dieser Welt. McDermott fuhr fort. Zweitens. Die fundamentalistische, meiner Ansicht nach als sektiererisch zu bezeichnende Gruppe der FA angehörte, ist dieselbe, zu der Larry ging und bei der auch Leah die Hände im Spiel hatte. Sie wissen, Miss Kramer. Dummerweise weiß ich über Ihre Verstrickung nichts Genaues. Nehmen wir für den Anfang einmal an, sie habe entweder gutgläubig selbst daran teilgenommen oder durch ihre Arbeit als Pastoralreferentin davon gehört. Jedenfalls fällt ihr Name häufig, wenn es um die Gruppe geht. Ach, warten Sie. Sie hat Larry geholfen, die Gemeinschaft zu verlassen. Richtig. Verzeihung, mein Gedächtnis lässt mich in Bezug auf gewisse Sektoren der Kirche leider häufig im Stich. Die Mehrfachassoziationen, die der Begriff Sektor auszulösen vermochte, schienen ihm entgangen zu sein. Dennoch nahm Jody ihm das nicht hundertprozentig ab. Drittens, Mrs. G. wäscht mit Leichtigkeit ab. Man sieht sie häufig mit den Fingern im Spülbecken. Sie ist wirklich zuverlässig, was ihre Arbeit im Haus angeht. Loyal und fleißig. Ich wette, sie weiß sehr viel und kennt interessante Details. Larry ist ihr sehr dankbar, weil sie ihr in einer schwierigen Situation beigestanden hat. Ich an ihrer Stelle würde mir diese Frau genauer ansehen, weil sie, neutral ausgedrückt, ein Bindeglied darstellt zwischen allen drei ermordeten Priestern. Und sie kann ihnen gewiss etwas über die Zwangsversetzung der Leiter dieser Gruppe erzählen, denn ihre Tochter hat das hautnah miterlebt. Das heißt, falls F.A. davon zu Hause etwas erzählt hat. Oder erzählen durfte. Die Gruppe scheint jetzt sogar noch enger zusammenzuhalten. Ich hatte schon länger den Eindruck, dort würden in letzter Zeit besonders strenge Maßnahmen ergriffen, um die religiöse Blase aufrechtzuerhalten, in denen die Mitglieder leben. Sie haben dermaßen große Probleme damit, mit der Außenwelt zu kommunizieren, dass ich ihnen am liebsten ein Wörterbuch Alltagsleben Blasensprache schenken würde. Ja, schon gut, ich muss mich wieder entschuldigen. Diese Leute haben Larry sehr wehgetan und ich habe Schwierigkeiten, ihnen das zu verzeihen. Es ist aber tatsächlich so, sie fühlen sich sofort vom Weltlichen kontaminiert. Es gibt dort hochbegabte Menschen, die sich die Ausübung einer künstlerischen Tätigkeit versagen, weil sie ihnen Freude bereiten könnte, und das wäre ja ein Unding. Sehen Sie mich nicht so an, ich bleibe ab jetzt sachlich. Es ist nur seltsam, dass es Menschen wie den alten Ethelthorpe gibt, ich meine, in seinem Falle gab er Ruhe in Frieden, die aufgrund ihres Glaubens auf Menschen zugehen. Diese Leute dagegen rennen vor anderen davon. Er schüttelte den Kopf. Mir scheint übrigens, Kwai Chang Kane, dieser Shaolin-Priester, Larrys neuer Arbeitgeber, läuft auch nicht gerade von dannen, obwohl er doch ebenfalls den weltlichen Dingen nicht mehr zugetan ist. Kennen Sie ihn? Oh ja, versetzte Jody, ich kenne ihn. Sie hatte ihn bereits gekannt, lange bevor er sich auf die Reise begab, um seine Frau zu finden. Peters Mutter hatte er, wie auch Peter selbst, für tot halten müssen, weil ihm dies als Tatsache präsentiert worden war. Dann hatte Lucie ihm berichtet, dass seine Frau noch lebte, und er hatte sich auf den Weg gemacht. Gewissermaßen mit Peter in seinem Gefolge, der zwar damals nicht die Stadt verlassen, aber bei der Polizei gekündigt hatte. Sie hatten sich verabschiedet, als würden sie einander niemals wiedersehen, und es hatte ihr das Herz gebrochen. Sie hatte Peter von Anfang an geliebt, seit ihr klar geworden war, dass er keine Schuld am Tod ihrer Zwillingsschwester, seiner ehemaligen Streifenwagenpartnerin, trug. Selbst die Trennung hatte diese Verbindung nicht auslöschen können. Doch dann war er zurückgekehrt, gemeinsam mit seinem Vater. Beide waren sie wiedergekommen, als sei nichts geschehen. Und Jody hatte verstanden. Peters Kündigung war von Herzen gekommen, denn er hatte im polizeilichen System zu wenig Gnade und Mitgefühl gesehen. Aber der Zeitpunkt, die Shaolin-Brandmale zu empfangen, war nicht von ihm selbst gewählt worden, sondern bedingt gewesen durch die Notwendigkeit, seinen Vater mit der Kraft, die dieser neue Status als Shaolin-Priester ihm brachte, zu retten. Der zu gerechtem Zorn neigende Kopf in ihm war dadurch aber nicht ausgelöscht worden, und als sein Vater wiederkehrte, hatte er sich entschlossen, TJs Ankündigung, sein Vater, der Commissioner, würde ihn jederzeit wieder einstellen, wahr werden zu sehen. Von diesem Moment an war sie, Jody, mehr denn je entschlossen gewesen, sein Herz zu erobern. Sie seufzte. Irritierenderweise nickte McDermott verständnisvoll und Detective Powell kehrte zu ihrer dienstlichen Unerschütterlichkeit zurück. »Was haben Sie noch?« fragte sie und schob den leeren Aschenbecher, der zwischen ihnen gestanden hatte, zur Seite. Ein Schauer überlief die Polizistin, als ihr siedenteils einfiel, was Nikki Elder, der Coroner, ihr am Morgen telefonisch mitgeteilt hatte, nämlich dass man an jedem der Tatorte je eine jungfräuliche Zigarette gefunden hatte. Sie konnten vom Täter stammen, wenngleich es dafür bislang keine Beweise gab. Jody starrte das runde Ding auf dem Lautsprecher unverwandt an. Wer von den Verdächtigen rauchte? Sie sollte TJ darauf ansetzen, das musste geprüft werden. Außerdem, fuhr Paddy fort, und Jody spürte eine fast unwiderstehliche Anziehungskraft, die ihr unheimlich war, ist F.A. hochbegabt. Den blödsinnigen Spruch, katholisch und intelligent würde sich widersprechen, können Sie getrost in den Bioabfall werfen. Aber entsorgen Sie bitte auch die Vorstellung, Leute wie dieses Mädchen könnten friedlich mit ihren Talenten wuchern. Wie meinen Sie das? Nun, sagen wir, es gab Ärger. Und sie ist nicht die einzige begabte Persönlichkeit im Dunstkreis des Dekanates. Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, wer intelligent genug ist, um die Polizei dermaßen in die Irre zu führen? Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen nicht andeute, woher ich das alles weiß, aber mir ist bekannt, dass alle Verdächtigen für die in Frage kommenden Zeitpunkte keinerlei Alibi aufweisen können. Was nachts natürlich nicht weiter verwunderlich ist, jetzt wo ich darüber nachdenke, gerade in einer so leibfeindlichen Gesellschaft. Aber das gilt schließlich nicht prinzipiell für jedes Gemeindemitglied. Er merkte, dass er in sinnloses Gefasel verfallen war, das ihm zu entgleiten drohte, und hielt vorsichtshalber den Mund. In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Hotelzimmer und T trat ein. Als sie Jody erkannte, schickte sie sich an, sich leise wieder zurückzuziehen, aber sowohl Paddy als auch die Polizistin winkten sie zu sich hinüber. McDermott entging nicht, dass Detective Powell den Neuankömmling aufmerksam betrachtete. Die junge Heilerin wirkte belastet, ihr Blick war verschleiert. Sie sah müde aus. McDermott vermutete, dass Jody diesen unerwarteten Umstand im Geiste notieren würde und überlegte, wie er die Polizistin von Gedanken ablenken konnte, die sich vermutlich in Richtung eines durch mehrere Morde belasteten Gewissens bewegten. Dann tat er das Naheliegendste, denn das hatte er ohnehin vorgehabt. »Larry, was ist los mit dir?« fragte Paddy aufgeregt und sprang auf. »Nichts«, wehrte T ab, »ich bin nur müde.« »Ist dir wieder übel?« »Nein, ich fühle mich nur nicht wohl. Mir kommen immer wieder Gedanken.« Sie verstummte und errötete, weil Tränen ihre Wangen hinunterliefen. Paddy nahm sie in den Arm, ganz sachte, denn er wusste, sie empfände sonst Furcht. Die Polizistin und die Dienstbeflissenheit der Situation waren vergessen. Ohnehin war deutlich, dass auch Jody Mitleid empfand, wenngleich sie unter Zeitdruck stand und auf weitere Informationen hoffte. »Ich bin gefangen«, sagte T schlicht, »wie ein Wolf hinter Gittern.« Sie sah Paddy direkt in die Augen und sagte nachdrücklich, »Du weißt, der Wolf.« Trotz ihrer irritierenden plötzlichen Tapferkeit lächelte der Ire, denn er kannte die Sammlung wunderbarer Momente, auch die sehnsüchtigen Gedichte daraus. Sie waren immer voller Hoffnung, obwohl sie nichts verschwiegen. T fuhr fort, »Es hat 2 Jahre gedauert, bis ich mich erholt hatte, bis ich begriffen hatte, dass nicht ich die Schuldige war, nur weil ich einen anderen Weg einschlug als die anderen. Mrs. G. war eine der wenigen, die mir wirklich geholfen haben, genauso wie Ethelthorpe. Aber auch sie hat mich enttäuscht, auch sie hat mich als Hedonisten bezeichnet und als jemanden, dem sein Ego viel zu wichtig ist, wichtiger als die Gemeinschaft. Bin ich ein Subjektivist? Ein Individualist? Nenn es, wie du willst, aber wenn du mich fragst, bin ich die Einzige, die halbwegs von sich sagen kann, wer sie ist. Die anderen haben nicht einmal versucht, das herauszufinden.« Sie machte eine Pause und die anderen, die jetzt links und rechts von ihr saßen, ließen sie sich in ihrer Mitte erholen. Aber da gab es noch etwas. Das, weshalb sie Paddy aufgesucht hatte. Das, was er wissen sollte. »Paddy, ich habe mich die ganze Zeit selbst betrogen«, schluchzte T, so leise es ging, in das Ohr ihres ältesten Freundes. »Du weißt, will doch alle glauben, ich sei...« Der Rest dessen, was sie Paddy mitteilte, wurde so leise gesprochen, dass die dritte Anwesende, Jody, nicht ein einziges Wort verstehen konnte und annehmen musste, dass selbst McDermott nichts hörte. Vielleicht kommunizierten die zwei sowieso gerade auf einer Ebene, die ihr nicht zugänglich war. Das hatte sie zu akzeptieren. Vorsichtig erhob sie sich, nickte den beiden zu und begab sich hinaus in den Abend, nur um eine Stunde später als Gast wieder den Schankraum des Chandlers zu betreten. Wenn sie vollkommen ehrlich zu sich selber war, und das war eine Eigenschaft, die Mary Margaret Scalaney in besonderem Maße auszeichnete, dann musste sie zugeben, dass die Schatten, die die hohen Mauern am Parkrand auf die Straße warfen, gerade ein wenig unheimlich wirkten. Sie wurde das Gefühl nicht los, fortwährend angestarrt zu werden, als ob hier draußen irgendjemand oder irgendetwas lauerte. Umso erleichterter konnte sie sich fühlen, weil Kane an ihrer Seite lief. Obwohl sie nicht hätte sagen können, ob es ihn überhaupt stören würde, wenn er wüsste, dass ein Halsabschneider in der Nähe war. Er schien sich vor überhaupt nichts zu fürchten. Aber vor dem Vergnügen stand an diesem Abend ohnehin noch Geschäftliches und brachte die Polizistin auf andere Gedanken. »Kane, wir haben einen Hinweis wegen dieses Restauranträubers erhalten. Er nennt sich Myers Neffe. Vielleicht ist das ein Künstlername, vielleicht aber auch nicht. Kennst du jemanden mit diesem Namen?« Kane schien einen Augenblick lang nachzudenken, aber das konnte genauso gut Scalaneys Vorgabe sein, denn ihm gelang es wesentlich besser als ihr, geruhsam und überlegt zu reagieren. »Nein«, antwortete er dann, »mir ist niemand begegnet, der so heißt, aber ich werde mich umhören.« Er lächelte charmant, fast verführerisch, und sie wäre geneigt gewesen, den gemütlicheren Teil des Abends einzuläuten, aber sie hatte ihm noch etwas mitzuteilen und sprach weiter. Tees Aussage zufolge war Myers Neffe anwesend, als sie überfallen wurde, an dem Tag, als sie nach Chinatown kam. Kane versperrte der Polizistin den Weg. Verblüfft wich sie zurück. Er wirkte betroffen. Tee ist überfallen worden. Ja, aber sie fand es ziemlich aussichtslos, gegen Unbekannt in Chinatown Anzeige zu erstatten. Was hatte er ihren Worten entnommen, dass ihr selbst entging? Was wusste er? Weshalb sorgte er sich so? In diesem Moment trat jemand aus dem Dunkel des Parktores heraus, und der Unbekannte sprach. Möglicherweise weiß Myers Neffe auch etwas über die Priestermorde. Er soll zumindest im Fall Ethelthorpe zum fraglichen Zeitpunkt keine zwei Straßen weiter ein Restaurant überfallen haben, sagte die Gestalt. »McDermott, was fällt Ihnen ein?« ereiferte sich Scalaney, aber Kane fuhr ihr unsanft über den Mund. »Ich schlage vor, Sie fragen mal Donny«, setzte Paddy ungerührt hinzu. »Wen? Johnny?« »Donny, mit einem D. Sie wissen schon. Wir wollen schließlich seine Tarnung nicht auffliegen lassen.« Er blickte verschwörerisch in die Landschaft. »Woher wissen Sie das?« fragte die Polizistin, die begriffen hatte, dass der Mathematiker von Peters Informant sprach, von dem er eigentlich nichts hätte wissen sollen. »Oh, man hört so eine Menge«, machte McDermott unbestimmt, verführte eine weit ausholende Geste mit den Armen und verschwand in der Dunkelheit des Abends. Es war nicht das Kreischen ihres Weckers, das Leah am frühen nächsten Morgen aus dem Tiefschlaf riss, sondern ein gewaltiger Stoß, der ihr Bett erschütterte. Es folgte eine kontinuierliche, seltsam schwankende Empfindung. »Ein Erdbeben«, dachte sie entsetzt. Augenblicklich war sie hellwach und tastete im Dunkeln nach dem Lichtschalter. »Auf den Boden«, dachte sie undeutlich, »raus und nicht in die Nähe von Glasfenstern gehen.« Sie stieß mit dem tastenden Arm ihre Nachttischlampe um, die klirrend zu Boden fiel, fand dann endlich den Lichtschalter, betätigte ihn und stellte erleichtert fest, dass der Metallschirm die Glühbirne geschützt hatte. Der Raum war jetzt erleuchtet, und auf der Bettdecke, zu ihren Füßen, saß die Apothekenkatze und sah sie aufmerksam an. Es dauerte eine Weile, bis Leah realisierte, dass die Katze im Zusammenwirken mit ihren unruhigen Träumen die Erdbebenempfindung ausgelöst hatte. Vermutlich hatte sie in halbwachem Zustand das Gewicht des aufs Bett und ihren Bauch springenden und seine Krallen zum Milchtritt in ihre Magenkuhle versenkenden Tieres für Erdstöße gehalten. Die Katze schnurrte. Leah beruhigte sich nur langsam. »Es ist Vollmond«, dachte sie, »und eiskalt draußen. Kein Wunder, dass ich unruhig bin.« Gedankenverloren streichelte sie die Katze, ohne sich um die Frage zu scheren, woher sie gekommen sein könnte. Die Fellzeichnung und das angeknabberte Ohr waren eindeutig, es musste sich um die Katze des Shaolin-Priesters handeln. Und im Zusammenhang mit ihm wunderte sie sich über gar nichts mehr. Obwohl, halt, Wenn in seinem Beisein so viel Unvorhergesehenes geschah, war es vielleicht besser, aufmerksam zu sein. Aber nein, es war kalt und ihre Nerven lagen blank. Sie durfte sich davon nicht beeinflussen lassen, das war nicht ihre Art. Sie streichelte weiter, bis ihr Blick auf ihren Wecker fiel. 5:10. Im Grunde konnte sie genauso gut aufstehen und sich einen Kaffee machen. Das war das Beste am Morgen. Aufstehen, in Ruhe frühstücken, sich stylen und dann hinaus in die Welt. Was machte heute Spannendes für sie in petto liegen? Sorgfältig auf einen Bügel drapiert, hing ein dunkelblauer Blazer mit perfekt harmonierender Hose am Kleiderständer. Lia erwog das Ensemble und schüttelte dann ihre makellos getönten Haare. Nein, dachte sie, heute ist mein Tag. Jetzt wird nach meinen Regeln gespielt. Sie öffnete ihren Kleiderschrank, der den größten Teil ihres Schlafzimmers einnahm, und stand vor einer ihrer allerliebsten Spielwiesen. Wo war doch gleich ihr Schatzkästchen? Mit Begeisterung kramte und wühlte sie, genoss die Berührung unterschiedlichster Materialien. Farbe und Form konnte sie beinahe erspüren, bevor sie die Kleidung ertastete. Oder die Katze, die sich im Schrank ebenfalls sehr wohl zu fühlen schien. Erstaunlicherweise krallte sie sich aber nirgendwo fest, sondern legte sich leise schnurrend auf die gefalteten Bettlaken. Da war es, ihr geheimes Depot. Sie nahm einige besonders feine Dessous heraus und zog sie an, wobei sie ein Schauer überlief. Jetzt brach ihre Zeit an, etwas, das sie nicht mehr für möglich gehalten hatte. Sie konnte sich endlich befreien. Schon lange nicht mehr war sie richtig glücklich gewesen. Doch das würde sich ändern. Sie war entschlossen, heute Spaß zu haben. Sie wollte sich endlich wieder vollständig fühlen, auch vollständig als menschliches Wesen. Sie wünschte sich so sehr, dass Peter die reife Frau in ihr erkennen würde. Sollte T doch mit diesem TJ ausgehen, oder wieder mit McDermott, was wohl die beste Lösung darstellte. Dann wären alle versorgt und das Genie hätte Besseres zu tun, als Peters Arbeit zu beeinflussen. Vielleicht sollte sie selbst da noch ein wenig nachhelfen. Sie atmete tief auf und suchte eine eng anliegende Jeans und ein Top, das ihre Figur unterstrich. Dann schlurfte sie in Unterwäsche in die Küche, um ungekämmt zu frühstücken. Die Katze durfte in ihrer Wohnung bei ihr bleiben, solange sie wollte. So viel stand fest.
»Wer ist bloß auf die Idee gekommen, die alle gleichzeitig einzuladen?« stöhnte 5 Stunden später TJ, der sich im letzten Moment verkniffen hatte, alle Verdächtigen zu sagen.
»Captain Sims, stimmt's?« hörte er T, die ihm gegenüber an der Rezeption des Polizeireviers stand, den neben ihr am Tresen lehnenden Kermit fragen. Detective TJ Kincaid hatte angesichts dieser Äußerung ernsthafte Probleme, dienstlich zu bleiben, weil er seine Band und seinen Skatclub vor sich sah, statt seiner Kollegen und einer Reihe mordverdächtiger Menschen. Kermit reagierte nicht, offenbar weil Paddy, der in diesem Moment die Treppe hochschritt, ihn irritierte. Und T wiederholte, »Sims, stimmt's?« Sie riss verletzt die Augen auf, als alle Anwesenden angesichts dieser Assonanz lachten. TJ jedoch verging das Kichern schnell wieder, als er sah, dass seine soeben benannte Vorgesetzte an den Tresen trat. Er vermutete, dass auch sie begriff, dass T sich verrannt hatte. Diese kindliche Unsicherheit passte nicht zu ihr. Irgendetwas war gewaltig durcheinander geraten, und der Detective fragte sich, was das verursacht haben mochte. Allerdings hatte Sims in diesem Moment offenbar andere Sorgen. »Miss Kramer«, bat die Polizistin Lia, »entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie in dieser unangenehmen Situation zusätzlich belästigen muss. Aber könnten Sie bitte mit mir kommen? Sie sind ausgebildete Sozialarbeiterin und kennen sich in religiösen Zusammenhängen aus. Auf der Damentoilette sitzt ein weinendes Mädchen, das Hilfe braucht.« Auf diese Aufforderung hin begab sich Lia ohne zu zögern in Richtung der Kabinen. Eigentlich hatte sie sich eine möglichst rasche Abwicklung des Verhörs gewünscht, aber wenn jemand ihrer bedurfte, konnte sie blitzschnell in die zurückhaltende Begleiterrolle schlüpfen, die ihr Beruf ihr abverlangt hatte. Meistens hatte sie dabei über das reine Beraten hinausgehen müssen, wobei sie sich gewisse Gesprächsfertigkeiten angeeignet hatte. Und so fühlte sie sich jetzt gewappnet, auf ihre eigene Befragung noch ein wenig zu warten. Ganz mitfühlender Profi machte sie sich auf den Weg in die Nasszelle. Weder sie noch Captain Sims konnten ahnen, dass das Mädchen, das so unkonventionell auf dem Klo zusammengebrochen war, sich als F.A. herausstellen und durch Lias Vermittlung bei Kane und T. in der Apotheke weiterversorgt werden würde. Als sich die Tür zum Waschraum hinter Lia geschlossen hatte, fragte Kanes Schülerin sich ein wenig eifersüchtig, weshalb sie nicht diejenige war, die man hinzugebeten hatte. Obwohl sie wusste, dass Lia gewissermaßen kirchenrechtlich die Nase vorn hatte, fühlte sie sich doch als diejenige, die bei der Behandlung von Tränen kompetenter war. Die Fruchtlosigkeit dieses Gedankens, die sie sich augenblicklich selbst vorwarf, brachte sie vollends durcheinander. Und auch die Vermutung, dass Peter auf ihre Frage wahrscheinlich geantwortet hätte, ganz klar, weshalb sie dich nicht fragen, du redest zu viel, war wenig hilfreich. Genauso wenig wie die Tatsache, dass Kane in der Ecke des Raumes stand und sich wie immer zurückhielt, mit Sicherheit aber alles mitbekam. Auch das, was nicht ausgesprochen wurde.